Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Und mit einem Mann, bei dem viele von uns gerade hier in HR1 sicher sofort sagen, Grönemeyer, kenne ich, der macht Musik. Stimmt natürlich, aber heute geht es nicht um den Musiker, sondern es geht um den Mediziner Grönemeyer. Bei uns zu Gast ist nämlich Herberts älterer Bruder, Professor Dr. Dietrich Grönemeyer. Allerdings ist auch er so eine Art Popstar seiner Zunft, der deutsche Medizinpapst, so wird er von den Medien oft bezeichnet, oder auch Seelenarzt und selbst. Herr Grönemeyer, was würden Sie sagen?
Ich bin Arzt mit Leib und Seele.
Der Weltmediziner, wäre das eine gute Bezeichnung?
Also ist meine Intention, der Menschheit wieder eine Medizin zurückzugeben, die integrativ ist, die den Menschen im Mittelpunkt sieht, aber dann von leicht nach schwer behandelt, mit traditionellen Heilweisen genauso wie mit Schulmedizin.
Und das ist auch der Titel Ihres neuesten Buches, Weltmedizin. Darüber werden wir uns heute ausführlich unterhalten. Natürlich ist Sonntag eigentlich ein guter Tag zum Bücherschreiben.
Ja, es ist total entspannt und neben Freunden, Familie entspannt das auch.
Ich habe mich gefragt, warum Ihr Buch rote Seitenzahlen hat.
Warum nicht? Das ist schön. Das macht das Buch irgendwie sofort fröhlich, finde ich. Das
absolut. Ist, mir ja. Ist es sofort ins Auge gefallen. Ja. Also alles richtig gemacht. Dietrich Grönemeyer in den kommenden beiden Stunden zu Gast hier im HR1 Talk. Und ich sage herzlich willkommen.
Ja, gerne. Ich freue mich.
HR1, genau meins.
Weltmedizin auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Heilkunst. So heißt das neueste Buch des Mediziners und Bestsellerautors Dietrich Grönemeyer, der heute unser Gast ist hier im HR1 Talk. Herr Grönemeyer, Weltmedizin, was ist das für Sie? Wie definieren Sie das?
Die Medizin kommt aus dem Ursprungsbecken der Medizin der Kulturen und hat sich entwickelt hin in der Aufklärung zur Schulmedizin, zu der systematisch naturwissenschaftlich begründeten Medizin von heute. Und zurück in die Zukunft bedeutet für mich wieder von den Alten lernen. Nicht das Alte vergessen, sondern die Synthese der Zukunft sind traditionelle Heilweisen, vor allen Dingen das, was dort wissenschaftlich profunde auch hineingetragen wird in die Schulmedizin und gleichzeitig die psychosomatische Medizin mit integrativ dabei. Das ist für mich Weltmedizin. Das heißt, Schulmedizin erweitert.
Heißt also, der Mensch medizinisch gesehen nicht nur Körper, sondern eine Einheit von Körper, Geist und Seele.
Ja, und auch als soziales und ökologisches Wesen. Also der Mensch, der ja einen Körpergeist hat, ich sage das auch bewusst Körpergeist, weil alles, was wir tun, in dem Moment, wo wir unseren Körper bewegen, reagiert unser Geist mit und umgekehrt auch. Wenn der Geist aktiv ist, reagiert sofort der Körper mit. Entweder, dass er unter Anspannung gerät oder dass er entspannt, dass er Angst kriegt, dass er Freude spürt, dass das Herz schneller schlägt. All das zeigt, dass es eben Körpergeist ist. Und die Seele ist eigentlich das, was uns als spirituelle Wesen ausmacht. Wir sind ja verbunden mit allen anderen Menschen, mit der Natur, mit den Tieren. Und ich glaube, das sollten wir mehr begreifen wieder.
Nun haben wir in der Medizin, in der Schulmedizin im Moment unheimlich viel Hightech. Sie sind nicht unwesentlich an der Entwicklung beteiligt gewesen. Sie haben den Zweig der Mikrotherapie weiterentwickelt. Jetzt erklären Sie noch mal eben kurz, was das ist.
Mikrotherapie ist die Nutzung von Computer- oder Kernspintomographen oder auch sicherlich ein Ultraschall, um in den Körper hineinzugucken und mit hochauflösenden Sichtmethoden einfach immer kleiner werdende Instrumente gezielt in die Bandscheibe, in den Tumor, in den Abszess hineinzuführen und den zu behandeln. Entweder Medikamente an den Stellen injektorisch hineinzubringen oder kleine Anteile der Bandscheibe herauszuholen mit kleinen Zangen oder mit dem Laser oder in Tumor zu veröden mit Medikamenten oder im zusammengebrochene Wirbelkörper aufzurichten, indem man Zement injiziert.
Also das heißt, grob gesprochen, man muss den Menschen nicht mehr aufschneiden, sondern man kann mit ganz kleinem Aufwand Operationen und Eingriffe durchführen.
Ja, ich habe die Möglichkeiten, natürlich dadurch auch ambulant Eingriffe durchzuführen, die normalerweise stationär sind und mit Lokalanästhesie mehr zu behandeln als mit Vollnarkose. Also ein Wandel in der gesamten Operationstechnik und bei der Injektion von Medikamenten kann ich genau wissenschaftlich überprüfbar zeigen, wo die Medikamente hininjiziert worden sind. Und das ist so toll. Nicht irgendwo diffus, sondern da in die Nähe von Strukturen bringen, die behandelt werden müssen.
Also wir haben Hightech auf der einen Seite und das entwickelt sich immer weiter und weiter und weiter in der Medizin. Und wie passt da das Traditionelle mit rein?
Wir haben das Problem, dass wir den Körper abschneiden unterhalb des Kopfes. Also das fühlende, denkende, beseelte in uns wird eigentlich gar nicht mehr berücksichtigt. Und in der Naturheilkunde spielt eigentlich diese, und auch gerade in der Psychologie, in der Psychosomatik, spielt gerade dieses ja eine große Rolle, nämlich unsere Einzigartigkeit. Und jeder, der Grippe bekommt, der Schmerzen bekommt, hat andere Erscheinungsformen, fühlt den Schmerz anders, geht auch anders mit sich um. Bleiben wir beim Rückenschmerz. Der eine hält durch und sagt, das ertrage ich. Das sind die Männer meistens. Und die dann, wenn es nicht mehr ertragen, Moment. Die Männer, die dann nichts tun für sich. Die Frauen, die aber was für sich tun. Die gehen nämlich zum Arzt und versuchen, diese Operation, die anstehen könnte, zu vermeiden. Und schaffen es auch viel eher als der Mann. Der Mann sagt, hin, operiere mich, mach mich gesund. Und dann ist eigentlich nicht selten auch ein Schaden entstanden. Und ein Dritter sagt, ich gehe jetzt zum Akupunkteur, zum Masseur, zum Yoga. Ich meditiere, weil ich einfach weiß, 80% des Rückenschmerzen sind Muskelverspannung. So, das bieten die traditionellen Heilweisen der verschiedensten Kulturen uns viel, viel mehr als die Schulmedizin. Und wenn ich so eine Differenziertheit nutze und sehe, dann merke ich sofort, also Medizin ist ja eigentlich viel komplexer, als sie im Moment angeboten wird.
Dietrich Grönemeyer, Autor des Buches Weltmedizin auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Heilkunst. 3 handsignierte Exemplare habe ich hier. Die werden wir später noch verlosen im HR1 Talk. Kinderkrankheiten, das klingt nach lang vorbei, das klingt nach weit, weit weg, aber es sind Erinnerungen, die einen oft durch das ganze Leben begleiten können. So wie die Erinnerung, die Dietrich Grönemeyer, er weiß es noch nicht, und mich verbindet, das ist die Erinnerung nämlich an viele schmerzhafte Mittelohrentzündungen.
Oh, schrecklich.
Ich frage jetzt nicht, wie sich das angefühlt hat. Also der Ausdruck schmerzhaft, der sagt, glaube ich, schon alles.
Ja.
Es ist kaum zu
und
beschreiben.
Und nicht hören können.
Nee, überhaupt nicht. Es ist schlimm. Der ganze Kopf war irgendwie, der fühlte sich wund an. Wie wurde das damals bei Ihnen behandelt, als Sie klein waren?
Mit Zwiebelsäckchen, mit Wärme aufs Ohr.
Infrarot.
Mit stinkenden
schlimm.
Zwiebelsäckchen und Wärme. Sodass man eigentlich nicht wusste, wo man hinkriechen sollte, damit dieser eklige Geruch aufhört. Mit Ohrentropfen, ständigen HNO-Arzt, der dann nochmal die Nase durchgepustet hat, was auch ganz schrecklich war. Sag mal, Kuckuck, Kuckuck. Und dann drückte er auf so einen Riesenballon und man hatte das Gefühl, ihm fliegt das Ohr raus.
Nicht schön. Also ich sehe schon, wir hatten ungefähr gleiche Erlebnisse. Ihre Mutter war Krankenschwester. War das eher gut oder war das eher schwierig?
Meine Mutter war Krankenschwester, meine beiden Tanten waren Ärztinnen. Meine Großmutter fühlte sich als Ärztin und Krankenschwester. Katastrophe.
Und Sie hatten als Kind ungeheure Angst vor Ärzten. Wollten Sie deshalb Arzt werden, damit Sie es anders machen?
Ich wollte eigentlich gar kein Arzt werden. Also ich wollte Ingenieur werden. Mal, es hat sich geändert, mal Pastor, dann später Ingenieur. Dann mehr in die Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften hineingehen. Ich war ein Schisser. Ich bin noch ohnmächtig geworden beim Blutabnehmen.
Wie überwindet man sowas dann im Studium?
Es wurde dann besser. Also je älter ich wurde, umso besser wurde ich, je mehr ich mich damit eigentlich auch selbst befasst habe. Und Arzt wurde ich, als man mir Tampons aus der Nase gerissen hat nach einer HNO-Operation. Und so schmerzhaft war, dass ich gesagt habe, wirklich, echt, in diesem Moment, jetzt werde ich Arzt, jetzt mache ich das anders.
Okay, dann
da wusste ich aber immer noch nicht, dass viele Vorgänger in meiner Familie eigentlich Ärzte waren, weil ich das alles abgelehnt habe. Ich wollte mit denen eigentlich nichts zu tun haben.
Können Sie eigentlich gut Spritzen setzen?
Ich denke schon. Ich habe eigentlich von der koreanischen Krankenschwestern gelernt, wie man einfach ohne, dass man es groß merkt, eine Spritze setzen muss. Und das habe ich nie verlernt und weiterentwickelt.
Sie sind dann Radiologe geworden. Warum diese Richtung?
Weil ich eigentlich Allgemeinarzt werden wollte. Hört sich verrückt an. Ich wollte Landarzt werden und habe gesagt, diese Bilder, Röntgenbilder will ich nicht von irgendeinem Hoffotografen befunden lassen, sondern will ich selbst interpretieren können, wenn ich auf ein Röntgenbild gucke. Und deswegen bin ich in die Radiologie gegangen und dann bin ich da geblieben.
Sie haben eben schon gesagt, Sie stammen aus einer Ärztefamilie mütterlicherseits und einer Ihrer Vorfahren ist ein ganz berühmter, das ist nämlich Karl Abraham von Hunnius, wenn ich das mal so sagen darf, der Vater der Schlammpackung.
Ja.
Was war Mitbegründer der Wassertherapie. Was hat der Dolles gemacht? Erzählen Sie nochmal.
Der aus dem Schlamm kam, der hat eigentlich festgestellt, dass in Estland, meine Vorfahren kommen aus dem Baltikum, dass die Bauern, wenn die irgendwelche Hautausschläge hatten oder wunde Füße oder Schmerzen, dass sie sich einfach in den Schlamm der Ostsee gelegt haben. Und das hat ihn so motiviert, das zu untersuchen wissenschaftlich, dass er festgestellt hat, Mensch, Schlamm ist heilsam. Schlamm kann man bei Schmerzen, Rheuma, Hauterkrankungen einsetzen und hat dann in Habsal in Reval ein Heilbad aufgemacht.
Und er war doch schon so offen, dass er sich das von den Fischern abgeguckt hat.
Das hat er sich bei den Fischern und bei den Bauern abgeguckt und ja, irre. Irre. Also das in der Zeit, im Anfang des 19. oder im 19. Jahrhundert, das ist schon bedeutsam.
Sind Sie da stolz drauf?
Ja, finde ich schon klasse.
Ja, kann man auch sein. Der Mediziner Professor Dr. Dietrich Grönemeyer heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Heute mit Marion Kuchenny und Dietrich Grönemeyer, dem Mann, der viel unterwegs ist in Sachen Medizin und Gesundheitsvorsorge. Wie sieht ein guter Sonntag aus für Sie?
Tolles Frühstück. Lange schlafen, tolles Frühstück. Einen herrlichen Tee und duftenden Kaffee. Kaffee im Bett, nicht schlecht.
Gut, Krümel, den ich selbst, aber
den ich
muss
auch gerne immer mache.
Ach was?
Ja. Na. Ja. Und dann nochmal zurück und dann in Ruhe frühstücken.
Und welche Musik gehört zu einem guten Sonntag?
Ach, je nachdem noch das Thema von Jazz, Klassik, ganz unterschiedlich, aber mehr was Ruhiges.
Na, dann spielen wir, glaube ich, gleich das Richtige für einen guten Sonntag. Sie haben sich Cat Stevens gewünscht, der zwischenzeitlich auch mal Yusuf bzw. Yusuf Islam gewesen ist. Jetzt zum 70. Geburtstag wieder ein bisschen mehr Cat Stevens musikalisch. Was ist so toll an dem?
Toll, toll, toll. Marling is Broken ist ein wundervolles Lied. Und ich habe ihn kennengelernt. Ich habe auch ein Konzert mit ihm und Santana mit organisiert. Cat Stevens ist auch heute, so wie ich ihn noch vor einigen Jahren erlebt habe, ein sehr besonderer, ein sehr nachdenklicher Mensch, der auch nie aggressive Töne von sich gegeben hat, der einfach auch in seiner Entscheidung zum Islam zu konvertieren ja auch in Ruhe gelassen werden wollte. Er gesagt hat, es ist meine Entscheidung, nicht die Entscheidung der Welt. Und man muss mich dabei respektieren. Und ich finde, diese Haltung, seinen Weg zu gehen, so wie man ihn selbst fühlt und andere damit nicht zu belästigen, richtig.
Dann gibt es jetzt Sonntagsmusik für Dietrich Grönemeyer und alle Cat Stevens-Fans. Morning has broken.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning.
Der HR1 Talk heute mit Dietrich Grönemeyer. Ist das in Ordnung so oder lieber Professor oder lieber Doktor?
Ach Quatsch.
Und lieber ohne alles. Er ist Facharzt für Radiologie. Er ist der Vater, wenn man so sagen möchte, der Mikrotherapie. Ein sehr schonendes Verfahren, minimal invasiv, das hat er uns schon erklärt heute. Er ist Gründer von zwei medizinischen Instituten. Er ist Leiter von zwei Stiftungen. Er ist Initiator etlicher Gesundheitsaktionen. Er ist Buch- und Bestsellerautor. Er ist Gast in vielen TV-Sendungen. Er ist Weltreisender. Jetzt könnten natürlich Kritiker daherkommen und können sagen, Mensch, also der Mann ist doch eigentlich Mediziner. Bleibt da überhaupt noch genug Zeit für das, was er wirklich mal gelernt hat, für die Sorge und die Behandlung seiner Patienten?
Ja, ich glaube, ich habe jetzt mehr Zeit, auch das ein oder andere mehr zu tun, um aufzuklären, um mitzuhelfen, zu verändern, um Dinge mit zu trainieren, zu lernen, mein Wissen weiterzugeben.
Glauben Sie, das braucht's für das, was Sie möchten, für das, was Sie erreichen möchten?
Ich glaube, es braucht's, weil ich bin ja ein Grenzgänger schon. Also ein Grenzgänger insofern, ich bin weder niedergelassen wie ein klassischer Arzt, noch sind die Institute Krankenhäuser. Wir sind ja was dazwischen. Und zu uns kommen eigentlich mehr Menschen, die chronisch krank sind, denen an vielen Stellen nicht geholfen werden konnte, die kommen eigentlich zu uns. Und da es diese Struktur vor mir nicht gab und ich sie dazwischen gesetzt habe, also als Brücke zwischen niedergelassener Medizin, niedergelassener Ärztetätigkeit und Krankenhaus, braucht es das. Und es braucht dieses immer auch wieder darüber reden, weil sonst wird stur klassisch weiter eine Entwicklung betrieben, die diese Strukturen, wie sie existieren, stabil hält. Und diese Stabilität tut dem Menschen, dem Patienten, nicht gut. Da fehlt was.
Bleibt da überhaupt noch Zeit zum Ausruhen?
Doch. Ich glaube, wenn man für sich selbst rausgefunden hat, wie man sich selbst immer wieder runterbeamt und wie man einfach auch lernt, sich zu befreien von zusätzlichen Dingen, die den Alltag vielleicht ganz nervös machen, dann kann man das. Also ich gucke so gut wie kein Fernsehen. Ich versuche meine E-Mails wirklich in Ruhe abends zu lösen, nämlich nicht am Tag davon. Es sei denn, sind jetzt dringende Sachen. Aber
ja. Also es passiert nicht, dass Sie morgens manchmal aufmachen und denken, oh Gott, heute lauter Termine, oder gibt es so Tage auch?
Über die Zeit habe ich eigentlich gelernt, jeden Moment, und das habe ich, glaube ich, spätestens danach gelernt, nachdem ich in den Bergen 10 Meter abgestürzt bin und dachte, jetzt bist du tot, scheiße, Entschuldigung, aber boah, dieses tolle Leben ist vorbei, weil dann nur die Hüfte raus und den Fuß verdreht. Da habe ich eigentlich gelernt, den Moment zu genießen. Und dann kann auch ein Tag voll sein, aber man merkt es gar nicht so.
Und was treibt Sie, so viele Sachen zu machen?
Die Veränderung der Medizin. Es ist wirklich so. Mich treibt die Veränderung der Haltung der Menschen innerhalb der Medizin, mitzuhelfen, dass sie sich ändert, nämlich den Menschen zu sehen, den Patienten und den Blick vom Patienten, von uns selbst, wenn wir krank sind, zu sehen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wir möglichst wenig ärztliche Interventionen haben und mehr vorsorgend tätig sind. Also das habe ich sicherlich aus der chinesischen Medizin mitgenommen, vorher präventiv tätig zu sein. Das treibt mich schon um, und dann diese Wissbegierigkeit zu sagen, also in der kurzen Zeit, die wir leben, noch das vielleicht mitnehmen und das und deiner Ayurveda gucken, da beim Schamanen gucken, da von meinen chinesischen Kollegen und Kolleginnen der traditionellen Heilweisen, der chinesischen Heilweisen zu lernen und sagen, okay, wenn das einen Sinn macht, wenn die chinesische Medizin Sinn macht, dann möchte ich sie gerne, dass man sie integriert in ein Behandlungskonzept. Und so mache ich das auch mit dem Rücken. Ja, da empfehle ich dem einen, lass dich ayurvedisch behandeln, dem anderen sage ich, lass dich akupunktieren, den dritten empfehle ich wirklich ganz gezielt Physiotherapie, Osteopathie, weil ich weiß, genau das hilft jetzt in diesem Moment noch nichts anderes. Und mit diesem Wissen zu hantieren, zu jonglieren und auch andere davon zu begeistern, es mitzumachen und mitzulernen und von mir zu lernen, ich von ihm oder ihr zu lernen, das ist das, was mich, ja, wenn ich wiedergeboren würde, würde ich das wieder so machen.
Der HR1-Talk heute mit Dietrich Grönemeyer, den die Medien auch gerne mal als deutschen Medizinpapst bezeichnen. Wir tun das nicht. Wir sagen, er ist der Mann aus einer ganz besonderen Arztfamilie. Chinesische Heilkunst, schulmedizinische Pharmazie, Heilkräutertherapien, radiologische Diagnostik, Ayurveda, Massagen, Osteopathie. Die großen Medizin- und Selbstdiagnoseportale, die es im Internet gibt, das ist ein enormes Angebot an Behandlungs-, an Diagnosemöglichkeiten. Wie soll ich mich als Patient, Herr Grönemeyer, da noch zurechtfinden?
Gar nicht. Geht nicht. Also ohne Begleitung kriege ich das nicht hin. Ich brauche einen Co-Piloten oder Co-Pilotin. Und das sind für mich Hausärztinnen oder Hausärzte.
Nun braucht es dann aber einen Hausarzt, der auch Zeit hat, mit dem Patienten zu reden, Zeit überhaupt mal rauszufinden, was ist das für ein Mensch, der mir da gegenüber sitzt, aber Zeit wird nicht bezahlt.
Es ist eine Katastrophe. Das sage ich ganz klar, dass der Hausarzt für 56 Euro im Quartal einen Patienten einmal oder 20 Mal sehen muss. Er kriegt keinen Pfennig mehr, keinen Cent mehr. Und die Forderung ans System von mir ist, seit langer Zeit schon zu sagen, Gespräche anders bezahlen, den Hausarzt auch die Weiterbildung und die Ausbildung bezahlen, wenn er dafür die Praxis zumachen muss, den Ersatzmann, die Ersatzfrau schicken und den Hausarzt mehr als den Generalisten auszubilden, damit er uns in der Zukunft bei dieser sich schnell entwickelnden Medizin und dem Fortschritt der Medizin eben auch gerecht werden zu können. So, das ist die Forderung. In der heutigen Zeit kann er nur kurz, knapp agieren und dann ist schon der nächste Patient dann. Und er kann eigentlich auch nur dann existieren, wenn er möglichst viele macht. Also deswegen, also ihn zu beschimpfen und zu sagen, der Massenbetrieb hilft nicht weiter, weil er kann nicht anders.
Und wo kommt das Geld für all das her? Oder ist es schon da und nur nicht an den richtigen Stellen?
Ach, das Geld ist da. Das ist alles Quatsch, wenn ich meine, was teilweise angeboten wird. Wenn ich heute, so wie ich das seit über 20 Jahren mache, einen Linksherzkatheter ambulant ersetzen kann durch ein schnelles CT, da muss ich nicht das Dreifache für einen Linksherzkatheter ausgeben, sondern kann für einen Bruchteil der Ausgaben die gleiche, teilweise sogar noch bessere Information bekommen. Da kriege ich sofort Milliarden frei. Ich bringe noch ein weiteres Beispiel, auch wenn ich da mir keine Freunde mit mache. Aber wenn ich Rückenschmerzen habe und weiß, 80% des Rückenschmerzes sind Muskelverspannung. Ja, mei, dann muss ich doch nicht erstmal ins Krankenhaus, sondern dann muss ich doch erstmal gucken, dass ich diese Muskelverspannung wegbekomme. Dann gucke, was bleibt eigentlich übrig an Schmerz. Ist es wirklich die Bandscheibe, die ja nur in 3% aller Fälle den Rückenschmerz ausmacht? Nur in 3%. Und dann frage ich mich und sage, da wäre 20.000 Euro für eine Stabilisierungsoperation eben dem System weggenommen. Kann ich ganz schnell hochrechnen, weil das wahnsinnig viel Geld ist, was ich an einer anderen Stelle, wenn ich massieren würde, wenn ich Wärmeanwendung schaffen würde, wenn der Patient selbst einfach in Sport macht, sich dehnt, bestimmte Übungen macht, so wie ich das den Kindern ja auch versuche, in meinem Gesundheitsunterricht, in den Schulen auch mitgebe, in meiner Stiftung. Ja, viel einfacher lösen und billiger.
Was kann ich denn als Patient tun? Was kann ich beitragen, wenn ich so wahrgenommen werden möchte und behandelt werden möchte, dass ich das Gefühl habe, da sieht mich ein Arzt ganz? Was kann ich aktiv tun?
Ich habe das in meinem Hausbuch der Gesundheit, wo ich ja eigentlich alle Erkrankungen bis auf Krebs und Kindererkrankungen mit anderen Wissenschaftlern und Ärzten zusammen formuliert habe, reingeschrieben schon. Ich muss, wenn ich zum Arzt gehe, für mich aus meiner Sicht 3 Fragen aufschreiben. Die möchte ich, dass der Arzt die beantwortet. Und vorher gehe ich nicht raus. Tut mir leid, meine lieben Kollegen, aber das muss so sein, damit wir auf Augenhöhe kommen mit Patienten. Das machen wir doch in der Werkstatt auch. Wenn ich mein Auto in der Werkstatt gehe, sage ich so, das, das und das möchte ich bitte haben. Machen wir immer, jeden Tag. Und wenn wir einkaufen gehen im Kaufhaus, machen wir das auch.
Aber die Ärzte sind die Halbgötter in Weiß.
Ja, so. Aber es geht um meinen Körper und das verstehe ich nicht. Es geht um meinen Körper, um meine Seele. Mir soll geholfen werden. Also habe ich genauso einen Einkaufszettel. Und wenn wir das praktizieren würden mehr, dann habe ich eine andere Form des Zugangs. Letztendlich weiß ich ja dann in dem Moment, worauf hat der Einzelne jetzt in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, also fokussiert er sich drauf. Was will er denn? Und wenn ich ihn ernst nehme und ihn mit seinen Fragen auch beglücke, weil ich sie richtig beantworte, im Sinne von, ich gehe auf die Fragen ein, ich kann sie nicht immer lösen, aber dann habe ich ganz viel Vertrauen geschaffen.
Also der medizinische Einkaufszettel nicht vergessen beim nächsten Besuch der Mediziner und Buchautor Dietrich Grönemeyer heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Und mein Gast heute ist der Weltmediziner Professor Dietrich Grönemeyer, ja, der aus der Grönemeyer Familie, aus der auch Herbert stammt, der Musiker. Sein Bruder hat den Arztberuf gewählt, wie viele andere aus der Familie seiner Mutter auch. Und er übt diesen Beruf nicht nur aus, sondern er schreibt auch darüber. Sein neuestes Werk trägt den Titel Weltmedizin auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Heilkunst. Was ich allerdings in diesem Buch vermisse, lieber Herr Grönemeyer, das ist ein Kapitel zur Hausapotheke. Haben Sie eine?
Sie steht eigentlich zwischen den Zeilen da drin.
Ah, was ist drin in Ihrer Hausapotheke? Daheim, im Bad oder wo auch immer?
In der Hausapotheke ist auf jeden Fall Heilerde. Mit der Heilerde bin ich groß geworden. Bei Magen, Durchfall, selbst bei Schleimbeutelentzündungen, zum Beispiel hatte ich so ein Überbein im Knie, gab es dann Heilerdepackungen.
Was noch?
Das Zweite, was für mich wesentlich ist, ist irgendwann Thymianextrakt bei Erkältung. Eine gute Nasensalbe. Gibt es auch Nasentropfen, Nasensalbe, gibt es eigentlich sehr schöne von verschiedenen naturkundliche mit guten ätherischen Ölen. Gibt es Salben, die man sich unter die Nase reibt, das geht gut. Dann für die Haut Apfelobst, Essig, damit kann ich eigentlich ganz gut so kleine Warzen und kleine Hautanhänge, kann ich damit abtupfen. Und
was passiert dann?
Die schrumpfen vor sich.
Die schrumpfen?
Der Regel. Dann gehört für mich eigentlich in die Hausapotheke Beta-Isadonna zur Desinfektion, Schmerzmittel, sicherlich Teufelskralle dazu, ein Aspirin, ein bisschen Aspirin oder ein Ibuprofen, also auch gehört für mich dazu. Gibt es überhaupt kein Vertun und wenn man so Zahnschmerzen hatte wie ich vor kurzem, dann weiß ich, was Ibuprofen leistet und das will ich auch nicht missen.
Und egal ob mit Ibuprofen oder ohne, wir beide füllen jetzt gleich den HR1-Fragebogen aus.
Okay.
Und da freue ich mich drauf.
Okay.
Der HR1-Talk heute mit Dietrich Grönemeyer, der gerade ein neues Buch geschrieben hat, Weltmedizin auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Heilkunst. Wir schreiben jetzt auch ein bisschen, denn wir füllen zusammen den HR1-Fragebogen aus. Ich gebe einen Halbsatz vor und wenn Sie so nett sind, mir den zu ergänzen, dann würde ich mich freuen. Bereit?
Ja.
Mein schönstes Privileg als Mediziner ist?
Behandeln zu dürfen.
Stolz bin ich auf?
Die Mikrotherapie und auf die Zukunft der Medizin, die ich ein Stückchen mit begleiten durfte und darf.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
Boah, ich esse eigentlich vorwiegend Olivenöl.
Okay.
Ich kann ich im Moment nicht sagen, was es kostet.
Ein Liter Olivenöl?
Ein Liter Olivenöl kommt auf die Sorte an. Also bis zu 10 Euro kann man schon für ausgeben.
Ich hasse es, wenn?
Wenn Menschen nicht friedfertig sind. Und ich hasse es, wenn Dogmatiker jeglicher Couleur versuchen, andere zu beeinflussen.
Peinlich war mir zuletzt,
dass ich so laut gehustet habe, dass alle dachten, sie müssten mich jetzt retten.
War das ein sehr offizieller Anlass?
Ja.
Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass
Besonnenheit und Ruhe im Miteinander wichtig ist.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass sie zurzeit nicht gelebt wird.
Bereut habe ich,
dass ich, als ich jünger war, doch sehr viel weniger diplomatisch war als heute.
Oh, hat es einem verbale Scherbenhaufen gegeben, ja?
Ja, schon den einen oder
anderen. Okay. Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
Mit Gandhi.
Der Dalai Lama ist für mich
ein Vorbild für das Alte mit dem Neuen verbinden in der Welt und die Seele mit dem Körper als Einheit zu sehen.
Zufrieden bin ich erst, wenn?
Eigentlich immer.
Oh, das ist ja super. Wie macht man das?
Ich lebe gerne.
Das reicht schon?
Ja, ich wäre fast abgestürzt und hätte nicht mehr.
Ach so, und danach.
Ich bin froh, dass ich leben darf. Und deswegen bin ich zufrieden, eigentlich, also auch jetzt hier sitzen zu dürfen. Also für mich ist Zufriedenheit aber darüber hinaus, wenn andere Menschen glücklich sind.
Ich habe Angst vor
einem Weltkrieg.
Wenn ich nicht Arzt geworden wäre, wäre ich
Arzt geworden.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei
Meiner Mutter und meinem Vater, dass sie mich geboren haben und dass sie mir viele Dinge, die meinen Rücken gestärkt haben, mitgegeben haben, auch wenn es manchmal nicht einfach war.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Dietrich Grönemeyer. Vielen Dank. Eine Begegnung mit dem Dalai Lama, das ist was ganz Besonderes. Und wenn diese Begegnung nicht nur flüchtig ist, sondern wenn sie verbunden ist mit einem Gespräch und mit einem intensiven Austausch, dann bleibt das eine Erinnerung fürs ganze Leben. Dietrich Grönemeyer kann uns ein bisschen was drüber erzählen, denn er hat den Dalai Lama auf einer seiner vielen Reisen getroffen. Wie war das?
Überwältigend. Also überwältigend, weil dieser Mann dermaßen Souveränität, Ruhe und freundliche Fröhlichkeit ausgestrahlt hat, wie ich sie selten empfunden habe. Das Gefühl, auch auf Augenhöhe zu sein und mit einem Menschen sich auszutauschen, der sich nicht über einen stellt, sondern mit einem gemeinsam lebt, war beeindruckend.
Und er lacht so viel und er guckt so verschmitzt und er hat auch immer so ein bisschen den Schalk im Nacken, wenn man ihn ansieht. Ist er so?
Ja, ist so. Also so habe ich ihn auch erlebt und er ist geduldig, hört zu, aus meiner Sicht ja auch eine Eigenschaft, die nicht so häufig ist und ja, er ist pfiffig, eine Pfiffigkeit, die ist ansteckend.
Welche Begegnung ist Ihnen auf Ihren vielen Reisen noch besonders in Erinnerung geblieben? Also welche heilkundigen Menschen haben Sie da besonders beeindruckt?
Ja, ich erinnere mich erstens an einen meditierenden Guru, der auf einer Hand stand, seine Beine zur Seite gestreckt und da stand er Minute für Minute, ich hätte fast gesagt stundenlang, in der gleichen Haltung, hatte die Augen geschlossen, lächelte dabei. Unser ganzer Körper war Anspannung, auch mit Muskeln, die ich zum Teil noch nie gesehen habe im Anatomieunterricht. Also schon sehr beeindruckend, diese Form der Körperbeherrschung und des In-sich-Seins. Mich hat sehr stark berührt, zur gleichen Zeit eigentlich, wo ich da in Sri Lanka war, eine Frau, die ich aufgesucht hatte wegen zum Lernen von chinesischer Medizin und die im Kinder akupunktiert hat, die gelähmt waren und die auf einmal wieder anfingen, sich zu bewegen. Das habe ich gedacht, boah, was ist das denn? Ich kann das gar nicht fassen, dass solche Möglichkeiten bestehen. Und mich hat fasziniert ein Heiler in Hawaii, von dem mir gesagt wird, den müssen Sie kennenlernen, unbedingt müssen Sie den kennenlernen. Da habe ich gesagt, warum muss ich ihn lernen? Ja, von dem geht eine solche Kraft aus. Da habe ich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich komme in einen Raum, da sitzt ein älterer Mann, der vor sich hin starrte, eigentlich gar nichts wahrzunehmen schien. Und ich musste mich dann hinsetzen, er hat meine Hand genommen, meinen Puls gefühlt und ich wurde ganz ruhig. Ich wurde so ruhig, wie ich nie ruhiger vorher gewesen bin.
Durch diese Berührung.
Durch diese Berührung. Das hat mir eigentlich gezeigt, wie wichtig nicht sprechende Empathie ist.
Auf Hawaii haben Sie aber auch noch was anderes gelernt. Sie haben nämlich gelernt, was es mit dem Begriff Aloha auf sich hat. Das ist nämlich nicht nur ein Wort, das ist eine bestimmte Verhaltensweise. Welche?
Ja, ich atme ein Aloha und lasse los. Also ich bin eigentlich ständig in diesem Anspannung- und Entspannungszustand und schaffe auf der einen Seite für mich Frieden, aber auch in der Begegnung mit dem anderen auch den Frieden füreinander.
Dass bei uns, also in der westlichen Hemisphäre, die Ärzte so eine Stellung haben, dass man oft sagt, die Halbgötter in Weiß, so ein bisschen ehrfürchtig, so ein bisschen bewundernd. Wie finden Sie das?
Es war nie meins. Ich habe den Kittel ja abgelegt, schon vor über 20 Jahren, weil ich nicht durch meine Amtsautorität wirken wollte, sichtbar gemacht durch meine Uniform, sondern weil ich gesagt habe, ich möchte durch mich wirken. Und wobei ich einen Chef hatte, von dem ich viel gelernt habe, und das muss ich jetzt mal zur Ehrenrettung sagen, derjenigen, die einfach auch im weißen Kittel natürlich Tag für Tag arbeiten und auch gute, tolle Arbeit machen in den Krankenhäusern, ja, zum Beispiel, oder in Arztpraxen. Mein Chef in der Radiologie in Kiel war jemand, der war ein richtig Hardcore-Schulmediziner. Die Patienten haben an ihn geglaubt, wenn er mit seinem Kittel dastand, wurden die so quasi gesund, weil sie an ihn geglaubt haben. Also dieses.
Er hat das ausgestrahlt.
Er hat das ausgestrahlt. Und ich glaube, dieses Element, dass wir auch alle als Arzt oder Ärztin auch Heilmittel sind, ist so wichtig. Jeder braucht, auch der als Patient kommt, was anderes. Und meine Mutter wäre sicherlich eher zu ihm gegangen, meinem Chef, und gesagt, der macht mich gesund, als zu mir, der ohne Kittel jetzt.
Oh.
In der Frühphase. Später hat sie gesagt, du hast recht. Früher hat sie gesagt, bleib bei dir, du hast recht. Genau so muss der Weg sein.
Der Mediziner und Autor Dietrich Grönemeyer, der gerade ein neues Buch geschrieben hat mit dem Titel Weltmedizin. 3 handsignierte Exemplare liegen hier zu gewinnen. Wenn Sie mir bitte jetzt folgende Frage beantworten würden.
Ja.
Was genau bezeichnet der Begriff Aloha? Ja? Was genau bezeichnet der Begriff Aloha? Rufen Sie kurz durch 0800 155 4x die 1, 0800 155 4x die 1.
HR1 Talk.
Heute mit Marion Kucheni und Dietrich Grönemeyer. Und ja, es ist der Bruder von Herbert, dem Musiker. Sind Sie auch musikalisch? Spielen Sie Instrument?
Gitarre spiele ich, ja. Und wir haben früher zusammen gesungen im Chor.
Herbert und Sie?
Ja.
Okay.
Und mein anderer Bruder auch. Herbert und ich waren im Tenor und haben dann den Tenor mit zu dritt haben wir dann noch mit dem anderen gegen den ganzen Bass verteidigt.
Ja, natürlich, im Tenor finden sich immer wenig.
Ja.
Ja. Wer war der bessere Sänger?
Herbert war immer wundervoll. Ich bin nicht schlecht, aber Herbert ist hervorragend.
Und die Musik, die er macht, sagen Sie da als Bruder manchmal auch, oh, oder sagen Sie immer toll?
Nee, ja, je nachdem, also unterschiedlich. Aber ich bin insgesamt ein Fan von ihm und ich finde, dass er so traumhafte Musik macht. Gute Texte, nicht alles gefällt mir jetzt sehr gut, aber vieles mag ich sehr.
Fragt er Sie auch manchmal, du, wie findest du das? Kann ich das so machen oder ist er da eher autonom?
Ach nein, da sind wir beide autonom. Das mache ich ja genauso wenig. Aber wir reflektieren gemeinsam. Er weiß auch, dass ich eben an dem Buch sitze oder das Buch geschrieben habe. Er bereitet gerade seine neue Tour vor. Man hört dann zwischendurch was oder liest was. Das ist aber toll.
Teilen Sie beide auch die Liebe zu John Lennon?
Ja, John Lennon ist tragischerweise ums Leben gekommen, aber er war für mich bis zum Tragen der Hornbrille einmal ein Vorbild.
Okay, mit der Hornbrille war es dann modisch vorbei.
Habe ich auch natürlich
vorbei,
getragen. Ja,
ja,
Hornbrille getragen, lange Haare und so, das war schon.
Gut,
bisschen die nachmachen.
Phase ist jetzt vorbei.
Die, ja, ja, ist vorbei.
Die Haare sind kürzer, die Brille ist schlichter.
Genau.
Aber John
und
Lennon,
älter bin ich auch geworden.
Aber John Lennon ist immer noch großartig.
Ja.
Und deshalb gibt es jetzt Wunschmusik für Dietrich Grönemeyer. Den in einen Song gepackten Wunschtraum, dass die Welt eine viel bessere sein könnte, als sie eigentlich ist. John Lennon.
Genau.
Imagine. Ein Mediziner, der nicht nur Arzt ist, sondern der auch ganz viele andere Dinge tut, der viel reist, der Bestseller schreibt, der in TV-Sendungen auftritt, der mit medienwirksamen Aktionen auffällt. Ich sag nur Turne bis zur Urne. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Ja. Der Geschichten schreibt, aus denen Musical wird und die ins Kino kommen, wie der kleine Medikus. Ein solcher Mediziner, der hat natürlich auch Kritiker aus den eigenen Reihen teilweise. Und diese Kritiker bemängeln genau diese Umtriebigkeit und sagen, der Mann sollte lieber mehr Fachaufsätze schreiben als Populärliteratur. Was ist Ihre Antwort darauf?
Beides ist wichtig. Wissenschaftlich habe ich sehr viel publiziert. Also ich muss mir da nichts vorhalten. Das allgemein Publizierende hat für mich einen ganz einfachen Grund, nämlich schwere Sachzusammenhänge einfach darzustellen, damit jeder es nachvollziehen kann und verstehen kann. Und ich glaube, das ist so wichtig in der heutigen Welt. Raus aus dem Elfenbeinturm, Dinge erklären, die schwierig sind, komplex sind. Und das ist mein Antrieb.
Sie sind, wenn ich das mal so sagen darf, sehr geschäftstüchtig in der Vermarktung Ihrer Ideen, auch teilweise Ihrer Produkte. Heilen und geschäftstüchtig sein. Wie passt das für Sie zusammen?
Sie müssen unternehmerisch tätig sein, wenn Sie nicht eine Struktur im Nacken haben, wenn Sie nicht im Krankenhaus angestellter Arzt sind oder wenn Sie keine Struktur haben, die Sie finanziert, auch wissenschaftlich finanziert, muss man Wege suchen. Und die habe ich gesucht. Und deswegen, ja, kann man unternehmerisches Handeln mir vorhalten. Auf der anderen Seite könnte man auch umdrehen und sagen, ja, wenn du was außerhalb von Strukturen, die etabliert sind, bewegen willst, kannst du sie nur dann bewegen, wenn du auch unternehmerisch tätig bist und auch Geld zur Verfügung hast, es zu tun.
Sie waren in den 90er Jahren mal in den Schlagzeilen wegen Ihres Entwicklungs- und Forschungsinstituts für Mikrotherapie. Das haben Sie mit Fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen aufgebaut. Das waren rund 20 Millionen Mark damals. Und es hieß damals, und das waren die Schlagzeilen, das habe den Beigeschmack von Bereicherung und Verschleierung. Wie sehen Sie das heute?
Es ist in der Tat so gewesen, dass wir immer parallel bis heute eigentlich wissenschaftliche und technische Entwicklungen gemacht haben, die dann eben auch Geld gebracht haben, die eben wieder investiert wurden in die Medizin, in die Mitarbeiterfinanzierung und die Gerätefinanzierung. Also von daher ist in keinster Weise weder Geld veruntreut, noch hat eine Bereicherung stattgefunden, die ehrenrührig ist. Das ist ja genau das Problem, dass eigentlich Menschen, die anders organisiert sind und Strukturen, die anders aufgestellt sind, weil Finanzierungen von selbst kommen zum Teil, das gar nicht nachvollziehen können, was das heißt, sich innerhalb einer Struktur neue Wege zu erkämpfen.
Eine andere Geschichte ist eine Prämie für weiterempfohlene Patienten. Das war auch in der Presse, dass Ihr Institut offenbar niedergelassenen Ärzten Geld gezahlt hat, 100 Euro für jeden Patienten, den Sie zu Ihnen geschickt haben. Da hieß es dann, am Ende werde nicht der beste Arzt empfohlen, sondern der, der am besten zahlt.
Quatsch. Ist ja auch von der Ärztekammer geprüft worden. Ich habe, wie auch das Vorgehende, was Sie gerade vorgetragen haben, immer von bestimmten Gruppen ins Leben gerufen worden. Hier in diesem Fall war es so, dass ein halbes Jahr später mir ein Antrag gemacht wurde, mein Institut zu kaufen, weil wir ja pleite gehen würden. Denn genau dieser Rufmord, der da stattgefunden hat, dazu geführt, dass eben weniger Patienten gekommen sind und es unternehmerisch nicht mehr so lief, wie es laufen konnte.
Haben die Ärzte Geld bekommen von Ihnen?
Nein.
Und wie kommt man aus sowas wieder raus? Wie kommt man wieder in ruhiges Fahrwasser?
Indem man einfach weitermacht und weiß, dass man sich nichts vorzuwerfen hat. Und genau diese Form der Unterstellung hat mich, glaube ich, dreimal erwischt in meinem Leben. Und Sie können einfach nur Ruhe bewahren und versuchen, die Wege weiterzugehen und eine gute Medizin zu praktizieren. Und ja, diese Unterstellung so zu verarbeiten, dass du nicht psychisch krank wirst dabei.
Was glauben Sie, aus welcher Motivation heraus passiert sowas? Oder ist
in diesem
Ihnen das
Fall
passiert?
War es so, dass ganz klar eine Übernahme im Raum stand von anderen Kollegen. Ich kann fast nachweisen, wo diese Unterstellungen hergekommen sind, aber ich kann es nicht beweisen, aber ich kann es vermuten. Bei den anderen Malen ging es sicherlich um Leben und Überleben der Mikrotherapie, ja oder nein. Also weil es gibt genügend Interessensgruppen, die kein Interesse haben, dass Patienten anders behandelt werden als nach klassischer Methodik.
Dietrich Grönemeyer heute hier im HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit Dietrich Grönemeyer, der von Hause aus Radiologe ist, der auf dem Gebiet der Medizintechnik Wegweisendes entwickelt hat, der als Vater der Mikrotherapie gilt und der sich trotzdem auch der traditionellen Heilkunde verpflichtet fühlt und sich als Weltmediziner bezeichnet. Wie viel an Ihnen ist noch Schulmediziner eigentlich?
Ein wesentlicher Punkt. Also die Weltmedizin ist ja eine Integration der traditionellen Heilweisen in die Schulmedizin hin zu einer Zukunftsform, die ich Weltmedizin genannt habe. Wir kommen aus der Weltmedizin. Ich sage dazu zurück in die Zukunft. Nicht? Wir kommen aus diesen verschiedensten Formen der Heilmethoden weltweit hin zu einer Integration in das, was die Aufklärung uns beschaffen hat, nämlich diese Form einer hochkarätigen Schulmedizin. Und jetzt müssen wir das, was wir vergessen haben, wieder integrieren. Und das ist halt die Weltmedizin. Aber ich bin von Hause aus, auch mit meiner Haltung, jemand, der sagt, ich bin schulmedizinischer Wissenschaftler.
Wenn wir uns jetzt mal dieses ganze Spektrum angucken, das Spektrum all dessen, was heutzutage medizinisch schon möglich ist und was vielleicht in naher Zukunft noch alles erreicht werden kann, macht Sie das eigentlich zuversichtlich oder macht Ihnen das manchmal auch Angst?
Also es macht mir auch Angst. Also wenn ich sehe, dass eine Krankenschwester durch einen Roboter ersetzt werden soll in Zukunft, dass mein ärztliches Handeln vielleicht dadurch verbessert werden soll, dass mein Gehirn an den Computer angeschlossen ist, so wie der Chefentwickler von Google, es träumt ja kurzweil, dann wird mir schlecht. Dann sage ich, das kann nicht die Zukunft sein. Dann kann ich nur sagen, wenn wir nah am Patienten bleiben, wenn wir empathisch auf Augenhöhe uns dem anderen Menschen begegnen, wenn ich das nicht verlasse, wenn ich auf der anderen Seite die Technik als gutes Hilfsmittel sehe und die Naturheilweisen der verschiedensten Erdteile, genauso wie die Psychosomatik, die Psychologie, die Psychiatrie mit integriere und die psychosoziale Medizin, dann habe ich keine Angst vor der Zukunft. Aber es muss zusammenkommen, es muss zusammenwachsen.
Kann man in der Medizin so ethisch sein, dass man vielleicht auch an manchen Stellen sagt, gut, wir könnten noch weitergehen, wenn wir wollten, aber wir gehen nicht weiter, weil doch bis jetzt immer genau das gemacht worden ist, was auch ging.
Ja, das ist ja die Frage, wie weit ich die Geisteswissenschaft wirklich integriere.
Also das bräuchte es im Medizinstudium
auch. Ich brauche es. Ja. Wir brauchen im Medizinstudium einen viel größeren Anteil von Geisteswissenschaft. Also wir brauchen dieses Herangehen, was ist Leben, was ist Tod, wie sieht eine Ars Vivendi, also eine Kunst des Lebens, eine Kunst des Sterbens aus. Was sind die Komponenten, die ich brauche in der Trauerbegleitung? Wann wiederum höre ich auf mit medizinischen Interventionen? Wie stärke ich den Einzelnen in seiner eigenen Kompetenz bis hin, begleite ihn bis zum Tod, dass seine Entscheidungen auch respektiert werden. Und all diese Fragen, die können nur geisteswissenschaftlich gelöst werden. Wenn wir das schaffen, nämlich diesen Zusammenschluss Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft, dann habe ich keine Sorge. Das ist aber ein Teil, der an den Universitäten stattfinden muss und der da
das heißt, wir
auch,
brauchen
für den wir auch kämpfen müssen.
Ein anders aufgebautes Medizinstudium.
Eindeutig. Und zwar eins, was vom Bedside-Teaching vom ersten Tag an beginnt, bis hin eben zur Integration von Philosophie, von Seelsorge und naturwissenschaftlich-technischer Medizin und für mich ganz wesentlich historische Reflexionstiefe. Denn vieles, was wir heute tun, kommt auch von ganz damals schon.
Am Ende unseres Talks, lieber Herr Grönemeyer, ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, eine Lebensweisheit, ein Motto, das ist ganz Ihnen überlassen.
Dann sage ich Ihnen mein Motto, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
Dietrich Grönemeyer, ganz herzlichen Dank. Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören, als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni und ich wünsche uns allen einen guten Sonntag.
Tschüss.
hr1, genau meins.